Auf Spurensuche mit dem Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation.
Willkommen zu einem ganz besonderen Podcast, denn es ist Podcast Nummer 1. Nummer 1 in einer Reihe von Podcasts, die sich auf Spurensuche machen. Mein Name ist Christian Stadali und ich begleite diese Spurensuche. Spurensuchen in einem Land, das DDR hieß, ein Land, das Spuren hinterlassen hat und auch Schätze, die es noch zu heben gilt. Und das muss nicht nur in der Vergangenheit stattfinden, denn auch die Jahre seit dem Mauerfall 89 und der Wiedervereinigung haben ja Spuren hinterlassen in der sogenannten Transformation. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von verschiedenen Hochschulen und Gedenkstätten in Thüringen haben sich zusammengetan. Sie bilden den Forschungsverbund Diktatur, Erfahrung und Transformation, kurz DUT. Eine bunte Truppe aus Geschichte, Kunstgeschichte, Politologie, Theologie und mehr. Und das Besondere, hier wird nicht im berühmten Elfenbeinturm geforscht, sondern die Experten gehen raus, sprechen mit den Menschen und motivieren zu eigener Spurensuche. Und zwei dieser Spurensuchenden des DUT habe ich heute zu Gast, die Geschichtswissenschaftler Dr. Julia Landau und Franz Waurich. Spurensuche oder soll ich besser sagen Trüffelschweine? Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen. Ihr habt euer Forschungsprojekt überschrieben mit dem Titel Gedenken ohne Wissen, Wissen ohne Gedenken. Und Ausgangspunkt sind die sowjetischen Speziallager in der DDR und der damit verbundenen Erinnerungskultur, wobei euer Blickwinkel dann noch viel weiter geht. Kann man das erstmal so grob sagen?
Im Prinzip schon. Ich würde bloß beim Titel eine ganz kurze Änderung einfügen. Er heißt Gedenken ohne Wissen, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ganz wichtig, haben wir gemerkt in den bisherigen Diskussionen. Und der zweite Teil des Titels, die sowjetischen Speziallager in der postsozialistischen Erinnerungskultur. Und da würde ich gleich was zu sagen, denn im Laufe unseres Projektes haben wir gemerkt, dass wir diesen Titel ein bisschen verändern mussten. Warum das so ist, darauf werden wir wahrscheinlich innerhalb des Podcasts noch näher eingehen.
Fangen wir vielleicht mal, Julia, mit dem Klein-Klein erstmal an. Was waren das, diese sowjetischen Speziallager in der DDR? Vielleicht noch mal kurz und knapp in Erinnerung zu rufen.
Das waren von der sowjetischen Besatzungsmacht eingerichtete Internierungslager in Baulichkeiten, die vorher als Konzentrationslager wie in Buchenwald gebaut wurden oder als Kriegsgefangenenlager existiert hatten. Und insgesamt waren in diesen sogenannten Speziallagern, das ist ein Begriff aus den sowjetischen Quellen, ein Quellenbegriff, etwa 123.000 Deutsche festgehalten worden, und in den sehr schwierigen Lebensbedingungen sind ein großer Teil der Häftlinge ums Leben gekommen. Also in Buchenwald von den 28.500 Häftlingen 7.113. Für die Gesamtzahl der Speziallagerhäftlinge etwa 30% sind eben in diesen Lagern aufgrund von mangelhafter Versorgung, mangelhafter medizinischer Versorgung, vor allem in den Hungerjahren 1946-47 ums Leben gekommen.
Wer saß in diesen Speziallagern?
Das ging zurück auf einen Verhaftungsbefehl noch vom April 1945 vom sowjetischen Innenministerium, der festlegte, dass aktive, so wurde es in dem Befehl genannt, aktive NSDAP-Mitglieder festgenommen werden sollten. Personen, die gegen die Besatzungsmacht aktiv waren, die zum Beispiel auch Druckerpressen hatten, Waffenbesitz, also bei denen angenommen wurde, dass sie gegen die Besatzungsmacht tätig werden würden, und eben die NSDAP-Blockleiter, Zellenleiter vor Ort in den Ortschaften, die zum Teil auch aufgrund von Denunziationen ihrer Nachbarn festgehalten wurden. Dann gab es eine auch nicht unerhebliche Gruppe von Jugendlichen, die in Speziallagern festgehalten wurde.
Und das Besondere ist bei der Geschichte, jetzt auch sozusagen in unsere oder in eure Forschung reinzukommen. In der DDR gab es erstmal überhaupt kein offizielles Erinnern an diese Speziallager. Das Thema wurde einfach totgeschwiegen.
Ja, also es ist so, die Speziallager spielen eigentlich in der, in Anführungsstrichen, alten DDR nur zu einem einzigen Zeitpunkt eine etwas größere Rolle, denn sie werden propagandistisch genutzt, als es 1950 zu den Entlassungen kommt. Man hat diese Lager im Januar 1950 zu schließen begonnen und hat im großen Ost-West-Konflikt im Grunde genommen das Thema genutzt, um zu zeigen, seht her, es gibt hier diese Lager nicht. Wir wollen der in Anführungsstrichen westlichen Gräuelpropaganda gegen diese Lager entgegentreten. Und das war ein Punkt, da sind diese Lager auch medial durchaus in die Öffentlichkeit hineingetragen worden. Also sowohl durch den sogenannten Augenzeugen bzw. die Wochenschau, also im Kino, aber auch durch Presse und Rundfunk. Und dann erstmal eine relativ lange Periode des offiziellen Schweigens, also bis in die November- und Dezembertage 1989 hinein. Mhm. Es ist nicht so, dass dieses Thema vollkommen verschwunden ist, denn außerhalb der offiziellen Sphären gibt es natürlich Sphären, wo das Ganze verhandelt wird, nämlich in den Familien vor allen Dingen. Also nicht in allen Familien von Betroffenen, ehemaligen Speziallagerinsassen oder Verhafteten, die nicht in den Speziallagern waren, aber doch schon in einigen. Und das Thema kommt nicht sofort in diesem Wendeherbst 1989 aufs Tableau. Da stehen erstmal andere Themen der Geschichte an, die auch verhandelt werden. Das beginnt so Anfang 1990. Dann gibt es auch Gräberfunde oder beziehungsweise Funde an Orten von Massengräbern in verschiedenen Speziallagern, zum Beispiel eben in Buchenwald, aber auch in Sachsenhausen. Und dann gewinnt dieses Thema auch an Dynamik. Ehemalige Insassen melden sich dann unter anderem bei Presse und Rundfunk, aber dann eben auch bei den Gedenkstätten, die es ja teilweise gibt, wie eben in Buchenwald und Sachsenhausen. Und so gibt es da eine gewisse Dynamik dann. Aber ich würde nicht sagen, dass das Thema vollkommen verschwunden ist. Es ist halt aus der offiziellen Sphäre vollkommen oder weitestgehend getilgt worden. Und wenn es überhaupt angesprochen wurde in der DDR, in den Gedenkstätten selber, dann war es so, dass man gesagt hat, okay, es handelt sich dabei um ein Internierungslager für Nazi-Kriegsverbrecher. Und damit war im Grunde genommen Ende. Man hatte dann keine Notwendigkeit von offizieller Seite gesehen, sich damit auseinanderzusetzen. Zum anderen war das Thema natürlich auch ein Politikum, weil es ja die Beziehungen zur Sowjetunion betraf. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich gemerkt habe in den Unterlagen, dass man sich auch Anfang des Jahres 1990 sehr schnell auch mit der sowjetischen Botschaft in der DDR in Verbindung gesetzt hat, weil man eben Angst hatte, dass das durchaus die deutsch- bzw. DDR-sowjetischen Beziehungen noch belasten kann, auch in diesem Wendejahr 1990.
89, die Wende kommt. Jetzt bei so einem Themenbereich, Wissen wird angehäuft, Gedenken beginnt. Man muss ganz vieles beachten, was du gerade gesagt hast, Franz. Also, wo sind Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Und dann habe ich jetzt noch gelernt, jetzt gibt es sogar noch so eine Konkurrenz des Erinnerns. Also du hast gerade gesagt, ja, andere Dinge waren viel wichtiger sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung als dieser Fall. Aber nochmal dieses, also wir haben jetzt dieses Thema, das Wissen wird angehäuft, es wird kommuniziert, es wird angefangen zu gedenken. Und was ist da für euch jetzt als Forschende daran spannend, sozusagen diesen Prozess zu beobachten, diesen Prozess auseinanderzunehmen?
Das muss man sich auch gar nicht so linear vorstellen, sondern das sind Prozesse, die, glaube ich, auch unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Startbedingungen stattfinden. Also man findet diese Gräber auch bei Sachsenhausen, Buchenwald, das wird in der Presse verhandelt, darüber wird berichtet. Das ist ein großes Skandalon natürlich, dass man auf dem, also direkt neben der großen nationalen Mahn- und Gedenkstätte, diese vielen Gräber lokalisiert des sowjetischen Speziallagers. Die werden dann archäologisch in den frühen 90er Jahren untersucht, lokalisiert und sind heute als Trauerplatz, als gestalteter Waldfriedhof gekennzeichnet. Aber das dauert. Also zunächst gibt es diese Gräberfunde und Angehörige, die im Grunde um diese Lager wussten, also dass dieses Wissen in den Familien als ja, tabuisiertes Wissen weitergegeben haben, wissen darum. Die Gedenkstätte stellt dann im Februar 1990 ein erstes Kreuz auf in dem Waldfriedhof und Angehörige befestigen dort Suchanzeigen. Versuchen herauszufinden, was passiert ist. Also das ist nicht so, dass dieses Wissen sofort da ist, sondern da entsteht erstmal was und auch dann später erst, also Anfang der 90er Jahre, werden die Quellen aus den sowjetischen Archiven gehoben und zur Verfügung gestellt und ausgewertet. Und dann eigentlich mit einer sehr großen zeitlichen Verzögerung kommt dann auch genaueres Wissen um die Verstorbenen hinzu und auch um die Lager an sich, also der Zweck ihrer Einrichtung und die Dauer ihres Bestandes und die Lebensumstände und so weiter. Das ist alles Wissen, was dann erst eigentlich seit Beginn der 90er Jahre akkumuliert wird und eigentlich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dann auch die Öffentlichkeit erreicht. Und das ist im Grunde auch das Spannungsfeld, was uns interessiert, eben zwischen Gedenken einerseits und dem Wissen um den Sachverhalt, um den es da geht, und wie das beides zum Teil in einem Spannungsverhältnis steht oder wie eben auch das Wissen um diese Sachverhalte das Gedenken verändern kann.
Das ist spannend. Also auf der einen Seite dröselt ihr ein bisschen auf, wie sich dieser Wissenskomplex erweitert. Da gibt es dann wahrscheinlich auch mal Missverständnisse, da werden Dinge behauptet, dann müssen Dinge korrigiert werden. Das ist ja eigentlich mal exemplarisch ganz schön überhaupt für einen ganzen Forschungszweig. Ja, es gibt nicht das Wissen, sondern Wissen entsteht, muss verworfen werden, muss neu diskutiert werden. Und dieser Parallelprozess ist dann nochmal das Gedenken dazu, dass ihr euch das eben auch anschaut. Ich denke, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, denn das ist ja etwas, womit ihr euch auch gedanklich über die sowjetischen Speziallage hinaus beschäftigt. Also bleiben wir mal bei diesem Thema. Wir haben so ein Speziallager, wir haben sozusagen dieses offizielle Totschweigen eines Themas oder mindestens das Ignorieren eines Themas oder das Kleinhalten von Themen. Und das ist ja nicht nur DDR-spezifisch. Also das ist ja nicht eine DDR-Erfindung. Das ist ja irgendwie auch menschlich und wir erleben es in verschiedenen Gesellschaften. Also ich erinnere mich, wir hatten vor vielen Jahren diese Wehrmachtsdebatte, ja, wo auf einmal aufploppte, wo deutlich wurde, dass auch normale Soldaten, sogenannte normale Soldaten, im Zweiten Weltkrieg nicht ganz so unschuldig waren, wie man sich das gerne in Familien oder im Lanzerheftchen oder sonst wo erzählt hat. Oder aktuell finde ich ganz spannend, dass man sich jetzt immer mehr mit diesen Spuren des deutschen Kolonialismus beschäftigt. Ja, auch da ploppt ja wieder etwas hoch. Das ist immer belastend, schmerzhaft, das zwingt zu neuen Perspektiven. Also eigentlich seid ihr die Forschenden, die so Dauer für schlechte Laune sorgen. Ja, wo man denkt, jetzt ist es auch mal gut, muss doch mal gut sein. Jetzt kommt ihr und sagt, nee, jetzt wollen wir noch mal genau hingucken und wollen noch mal Themen hochholen.
Ich finde das auch, das ist wichtig. Also eine Auseinandersetzung, die kann nicht so im Klein-Klein und alles ist schön stattfinden, sondern Auseinandersetzung heißt auch, dass man sich unbequemen Fragen stellen muss, ohne jemanden bloßzustellen. Das ist wichtig.
Wir sind da jetzt nicht so die Wohlfühlhistorikerinnen, Rhetoriker, sondern beschäftigen uns, also versuchen eben, für Transparenz zu sorgen, indem wir auch Quellen heben, Quellen zusammenführen, die vorher nicht so bekannt waren. Wir sehen eben diese Gedenkkultur nicht als statisch an, also sozusagen, als wäre ein Denkmal nicht per se in Stein gemeißelt, sondern als wäre es eben auch ein Diskursort, wo man sich auseinandersetzt über Geschichte, was auch neu Anlass geben kann. Und das heißt ja nicht, dass zum Beispiel jetzt sowjetische Verhaftungen per se rechtens waren und dass wir nicht diese Haftbedingungen und die Formen, wie Recht gesprochen wurde, gleichzeitig auch anprangern können, also nicht anprangern können, sondern das tun wir eben auch gleichzeitig, aber wir versuchen für Transparenz zu sorgen und unsere Erfahrung ist eigentlich, dass das in der Generation, in der wir uns jetzt befinden, auch auf ein offenes Ohr stößt, also dass eigentlich die meisten sagen, ja, das entspricht auch unseren Erfahrungen, darüber wussten wir was, aha, das ist ja interessant und so weiter, und die dann auch nachfragen, weiterfragen wollen.
Aber wie ist das, wenn ihr erlebt, dass, also das ist ja schön sozusagen, wenn die Bereitschaft da ist, das so zu sehen wie ihr. Und was ist das aber, wenn ihr auf Gegnerschaft trefft, wenn ihr immer wieder auf Leute trefft, die sagen, nee, das habe ich persönlich, ich habe das anders erlebt, ich sehe das ganz anders. Beispiel Speziallager, stimmt alles überhaupt nicht, das waren alles Nazis. Also wenn man immer wieder mit Narrativen konfrontiert wird, die möglicherweise dem Stand der Wissenschaft entgegenlaufen, sei das in Medien oder sei es in der Öffentlichkeit, wie nervig ist das? Also wie oft verdreht ihr wirklich die Augen, wenn ihr solche Diskurse mitbekommt, wo ihr sagt, das ist doch eigentlich nicht mehr Stand der Dinge?
Ja, das passiert halt hin und wieder, aber ich versuche dann halt durch Aufklärungsarbeit im Grunde genommen, beziehungsweise durch den aktuellen Stand der Forschung, da entgegenzuwirken.
Da wirkst du auch sehr ruhig. Also das machst du eine Mischung aus Wissenschaft, Yoga und Meditation, ja, so dass die Leute dich nicht auf die Palme bringen.
Na, ich versuche ruhig zu bleiben, das ist immer das Wichtigste an der ganzen Sache. Also wenn ich jetzt aufgebraust wäre, das bringt relativ wenig im Grunde genommen, weil das für die Diskussions- oder Streitkultur ja im Grunde genommen nicht förderlich ist.
Ja, okay.
Und es sind natürlich schon emotionale Themen und natürlich sind es Dinge, die die Leute zum Teil, wenn man das über Jahrzehnte verdrängt hat, die sehr in ihrem tiefen Inneren auch beschäftigen und so weiter. Und klar ist das zum Teil dann schwierig, aber unsere Erfahrung ist eben schon, je mehr Transparenz man herstellt, je mehr man auch spricht über die Dinge, desto besser.
Und ich finde immer wichtig, nicht schulmeisterlich von oben, das ist auch so eine Sache, dass man versucht wirklich ein Gespräch zu haben, wo man möglichst auf Augenhöhe agiert. Ob das immer möglich ist, ist natürlich fraglich, aber das ist schon, was eine möglichst angenehme Gesprächsatmosphäre schaffen. Das habe ich auch gemerkt im Umgang mit Angehörigen oder auch Betroffenen, dass das eigentlich am zielführendsten ist.
Das ist vielleicht sowas, was manchmal die Empfänger von solchen neuen Erkenntnissen ein bisschen nervt, dass sie die ganze Zeit etwas gedacht haben und das auch gar nicht böse gemeint haben. Und dann kommen welche dabei, die so formulieren und sagen, du bist doof, du bist zurückgeblieben, ja, du verstehst nicht. Und sie kommen noch gar nicht in die Möglichkeit, diese neuesten Forschungsstände, das neue Wissen, das sozusagen mitzugehen. Also dieses Gedenken ohne Wissen, Fragezeichen, wie ihr das ja nennt, Franz und Julia, bleiben wir aber bei diesem Gedenken, kommen in Richtung auch dieser Denkmale, wie gedacht wird. Wie heißt es eigentlich, Denkmale oder Denkmäler?
Da haben wir uns selber mal ein bisschen gestritten. Also wir reden jetzt meistens von Denkmälern.
Dann reden
wobei
wir.
Wobei wir den Begriff des Erinnerungszeichens eher noch benutzen.
Gut, dann reden wir jetzt von Denkmälern /Erinnerungszeichen. Genau das, diese Entwicklung, also wir haben so vermeintlich glanzvolle Taten in der Vergangenheit, wir haben glorreiche Heldinnen und Helden von gestern und die werden dann später auf einmal in ganz anderem Licht betrachtet, ne? Oder verschwinden später von den Sockeln oder werden aus den Straßennamen getilgt oder zumindest etwas nüchterner betrachtet. Wie gedenkt oder wie erinnert man denn richtig und was läuft falsch, wenn das Wissen dazu fehlt?
Ich glaube, da hast du jetzt schon eigentlich einen wichtigen Punkt angesprochen, denn Gedenken bzw. Erinnern sollte immer verbunden sein mit Wissen. Das ist nichts Statisches, wo man sozusagen ehrfürchtig vor einer Statue oder so stehen bleibt und sich den Namen merkt und vielleicht noch irgendeinen Spruch, der mit dabei steht in der Inschrift, sondern das Erinnerungszeichen sollte im besten Falle dazu einladen, sich damit auch nach diesem in Anführungsstrichen Besuch dieses Erinnerungszeichens damit auseinanderzusetzen, mit der Geschichte, die dahinter steht oder mit der Person. Das ist für mich oder würde ich sagen für uns eigentlich, was relativ wichtig ist.
Da machen wir es mal kompliziert jetzt. Also unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die wussten ja, die haben es ja gelernt in der Schule, dass Bismarck zum Beispiel einer der größten waren. Oder wenn man dann Heinrich Mann, der Untertan, liest, ne, wenn diese Schlachten von Sedan zum Jahrestag nachgespielt werden, dann wussten ja die Schülerinnen und Schüler, ja, dass das großartige Taten des deutschen Volkes, deutschen Reiches waren. Und später wissen wir dann, vermitteln dann, dass dem möglicherweise doch nicht so war. Also wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wo wir wissen, dass das, was wir zu wissen meinen, die letztendliche Wahrheit ist?
Das ist jetzt die Frage mit letztendlicher Wahrheit. Dadurch, dass es ein Prozess ist, der immer sich in der Entwicklung befindet, kann man, glaube ich, immer nur die aktuellsten Forschungsergebnisse zu Rate ziehen, um das ordentlich zu bewerten.
Ja, und es sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Also jetzt ging es viel eben um das Heldengedenken, was du ins Spiel gebracht hast. Weil in unserem Thema ist es ja eher im Grunde das Gedenken an die Opfer. Und es kann natürlich ein würdiges Erinnern an die Opfer eben auch verbunden sein mit Wissen darum, um die Ambivalenz dieser Personen. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Also es geht ja uns hier auch nicht um ein Heldengedenken, was wir sozusagen vom Sockel stürzen möchten, sondern das geht uns ja eher um den wahrhaftigen Umgang eben mit den ambivalenten Biografien dieser Menschen.
Genau. Wenn ich da gleich mal drauf einsteigen kann, hinsichtlich der Thematisierung der Opfer, wenn wir uns die ganz frühen Setzungen für Speziallagerinsassen, Tote bzw. sowjetische Verhaftete angucken, dann sind das häufig Setzungen an Orten, wo man diese Person zuletzt angetroffen hat, beispielsweise an ehemaligen Gefängnissen oder eben an den Orten von Speziallagern und Massengräbern. Und dort erfüllen natürlich diese Erinnerungszeichen auch die Funktion eines Grabsteins mit und sind natürlich dann auch dementsprechend gestaltet, auch was die Inschrift angeht. Das ist natürlich auch nochmal eine gewisse Sonderform gegenüber einem, sag ich jetzt mal, Erinnerungszeichen, was an einem relativ neutralen Ort gesetzt wird für diese Thematik. Das unterscheidet das Ganze nochmal ein bisschen. Für unser Thema spielen jetzt, Julia hatte das ja schon gesagt, die Helden jetzt nicht so die große Rolle. Wo man da minimal mit in Berührung kommt, ist, wenn es dann vor allen Dingen in kleineren Ortschaften, in den Dörfern, um das Kriegstotengedenken geht, also vor allen Dingen für den Ersten Weltkrieg und dann für den Zweiten Weltkrieg. Aber das ist dann nochmal im Grunde genommen eine Sonderform. Das ist, also ich spreche das jetzt deshalb an, weil vor allen Dingen, wenn es um das Kriegstotengedenken für den Zweiten Weltkrieg geht, da in den 1990er Jahren eben auch zivile Nachkriegsopfer durchaus mit aufgenommen werden in den Gemeinden. Und das sind durchaus auch Personen, die eben von sowjetischen Verhaftungen betroffen waren oder in den sowjetischen Speziallagern interniert waren. Also da haben wir zum Beispiel einen Fall in Tannroda bei Weimar. Da gibt es eine ganz interessante Situation, weil das ist auch ein Punkt, auf den ich noch ansprechen wollte. Diese Denkmalslandschaft, von der wir sprechen, die beginnt ja 1990 nicht bei Null, sondern es gibt ja in Ostdeutschland schon eine Denkmalslandschaft, die sich speist aus dem Kaiserreich, aus der Zeit der Weimarer Republik, aus der Zeit des Nationalsozialismus und eben dann der DDR. Und mit dieser Landschaft muss ja die Gesellschaft jetzt auch umgehen, wenn sie neue Denkmäler und Erinnerungszeichen setzen will. Und das hat dann zur Folge, dass teilweise alte Denkmäler abgerissen werden, umgestaltet werden. Das Kriegstotengedenken, was immer am Rande in der DDR nur eine Rolle spielte, das wird wieder aktiviert, Denkmäler werden restauriert. Und es kommt halt in Tannroda dann zu der Situation, dass dort in den 80er Jahren eine Gedenkstele für den Todesmarsch, der durch Tannroda hindurchführte in das KZ Buchenwald, dort gesetzt wird in den 80er Jahren. Die trifft man im ehemaligen Bezirk Erfurt an vielen Stellen an. Das sind so rote Klinkermauern mit Emailleschildern und dem roten Winkel. Diese Tafel wurde 1984 gesetzt und 1991 hieß es von Seiten des Tannroder Bürgermeisters, die Tafel wird entfernt und die Stele ist nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen jetzt ein Denkmal schaffen, was an mehrere Dinge erinnert, nämlich an die Zeit des Nationalsozialismus, also die Opfer des NS, an die Opfer der Gewaltherrschaft, an diese und jene. Also so ein im Grunde genommen allumfassendes All-in-One-Denkmal, würde ich jetzt mal sagen. Das hat es dann nicht gegeben in Tannroda, denn der Widerstand war relativ groß und diese Todesmarschstele wurde wieder aufgebaut. Aber an anderer Stelle im Ort gab es dann halt auch ein Erinnerungszeichen für die Opfer beziehungsweise die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges, die aus Tannroda stammten. Und darunter waren eben auch drei Personen, die nach 1945 verhaftet wurden. Auf dem Stein steht, dass sie im Buchenwald waren. Das ist nicht der Fall. Aber es stellte sich dann eben heraus, dass einer dieser drei als Kommandoführer in einem Außenlager des KZ Buchenwald vor 1945 tätig war. Und das ist dann natürlich, hat dann nochmal eine ganz andere Schlagseite.
Die Denkmalkultur, du hast erstmal nochmal schön gemalt, mit wie vielen Denkmälern, Erinnerungszeichen, wie vielen Denkmälern wir so umgeben sind. Hast dieses, was glaube ich jedem präsent ist, weil fast in jedem Dorf vorhanden, diese Ersten Weltkriegsdenkmäler angesprochen, Erinnerungszeichen angesprochen. Erstmal zum Verständnis, viele verstehen das ja gar nicht mehr. Also wenn ich mit dem Fahrrad durch Fieselbach fahre zum Beispiel, da steht noch eine ganz schön restaurierte Stele zum Krieg 70-71, unsere Helden und Söhne. So, jetzt stehe ich davor, kriege es überhaupt nicht eingeordnet. Also wie sollte man mit Denkmälern, Erinnerungszeichen erstmal umgehen, die man vielleicht nicht mehr versteht oder die sozusagen missverständliche Aussagen in sich tragen? Goldelse, Berlin, ja? Also dem Franzosen auf den Kopf gehauen und wir bauen uns jetzt eine Stele auf und finden die heute noch klasse. Also was ist so, so euer Vorschlag, weil ihr euch auch didaktisch ein Stück weit befasst und beschäftigt, wie man mit so, ich sag mal, unverständlichen, heute unverständlichen Denkmälern umgeht? Oder sollte?
Also wenn man sich diese Denkmäler auch noch, also die abgesehen von einer Gedenkfunktion, die vielleicht an Volkstrauertagen oder so zum Einsatz kommt, wenn man sich die davon abgesehen als Lernorte vorstellt, dann könnte man sich eben, wie wir das vorschlagen, eben so ein Projekt vorstellen, lokalhistorisch, was den Hintergrund dieser Denkmäler versucht aufzuklären. Ganz interessant ist vielleicht auch noch in dem Zusammenhang ein Beispiel aus Karlsruhe. Da ist eine Tafel an dem Bundesgerichtshof angebracht worden 1957, die an die verstorbenen Reichsgerichtsräte und Reichsgerichtsanwälte, also des Nationalsozialistischen Reichsgerichts, erinnert, die in Speziallagern ums Leben gekommen sind. Also einer dieser Reichsgerichtsräte hat überlebt und hat dann nach dem Krieg sich dafür eingesetzt, dass da eine Erinnerungstafel angebracht wird. Und die hing eben über Jahrzehnte an dem Bundesgerichtshof, ohne dass das überhaupt jemandem aufgefallen ist. Und da gab es seit 2007, das hat ein Bundesgerichtshofsanwalt initiiert, gibt es eine Diskussion, gibt es auch jetzt ein Forschungsprojekt. Und da haben Schüler auch eine gemeinsame Arbeit vorgelegt und sich überlegt, wie kann denn so ein Denkmal aussehen? Und die hatten sich dann auch die Urteile mit angesehen, für die diese Richter verantwortlich waren. Also da haben sie eben geurteilt über Rassenschande zum Beispiel, also Beziehungen zwischen Deutschen und jüdischen oder als jüdisch verfolgten Frauen und Männern. Und mit dem Wissen über diese Urteile haben sie eben vorgeschlagen, dass man auch denjenigen, also wem gedenken wir eigentlich, auch denjenigen, die eben durch diese Menschen, derer wir hier gedenken, sozusagen mit dieser Tafel zu Schaden gekommen sind. Und die schlugen eben vor, dass man im Grunde eine Art Spiegelung schafft, eine Art Überblendung dieser Tafel, um eben an die Personen zu erinnern, die verfolgt wurden, zu Tode gekommen sind aufgrund der Urteile dieser am Reichsgericht tätigen Juristen. Und das fand ich eben ganz interessant, also dass man die Tafel nicht abnimmt, weil auch das Gedenken an sich eben interessant ist und auch, dass das 1957 angebracht wurde, dass man sich da eben keine Gedanken darüber gemacht hat, über das Reichsgericht in dem Nationalsozialismus und so weiter, dass das über Jahrzehnte dort hängt, aber dass man eben jetzt mit dem neuen Wissen auch dieses Zeichen auch hinterfragen kann.
Genau, diese Zeichen auch wieder in die Gesellschaft bringen und die Gesellschaft ein Stück weit dahin bringen, sich damit intensiver auseinanderzusetzen, sei es jetzt durch temporäre Installationen an diesen Orten oder eben dauerhaft, also Plexi-Milchglasscheiben, die davor gesetzt werden, noch für bestimmte Dinge, um was näher zu erklären, oder eben, dass sie auf irgendeine Art und Weise auch mal bespielt werden, finde ich, ist eine super Sache und würde ich immer dem vorziehen, dass man es sofort entfernt, weil wenn man irgendwas entfernt, dann ist es zwar aus dem Blickfeld, aber im Grunde genommen die Auseinandersetzung, in die hat man sich nicht hineinbegeben und das finde ich wesentlich wichtiger und da würde ich noch ein Beispiel anbringen, was wunderbar zu unserem Thema passt, denn es gibt in Meiningen auf dem städtischen Friedhof zwei Gedenkstelen, die sind Anfang der 2000er Jahre dort gesetzt worden, relativ hohe, mannshohe Stelen mit knapp 50 Namen von Personen, die in der nahegelegenen Haftanstalt in Untermaßfeld verstorben sind. Und das waren Personen, die dort um 1950 ums Leben gekommen sind und zuvor im Speziallager in Sachsenhausen waren. Also sie sind von Sachsenhausen 1950 nach Untermaßfeld gekommen, sind nicht entlassen worden aus dem Speziallager, sondern mussten weiter eine Haft verbüßen. Und unter den schlechten Lebensbedingungen sind sie in Untermaßfeld ums Leben gekommen. So, man hat ihnen diese zwei Gedenkstelen gesetzt. Und nun war das Problem, dass sich auf der Stele, wo drüber steht, den Opfern, ich glaube, sowjetischer Militärjustiz, war unter anderem der Name auch von einem KZ-Kommandoführer aufgelistet, Josef Ebenhöh. Und Das wurde in den 2000ern moniert, auch von Seiten der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung wurde darauf hingewiesen, auf diesen Namen. Und dann hat man das gemacht, von dem ich sage, dass es genau das Falsche ist, denn man hat einfach seinen Namen aus der Stele herausgefräst. So. Die Auseinandersetzung ist gekappt worden mit dieser Person und gleichzeitig hat man sich natürlich auch nicht mit den restlichen Personen nochmal auseinandergesetzt. Das ist ja auch der Punkt. Also diese Auseinandersetzung macht er jetzt nicht nur bei diesem Josef Ebenhöh halt, der eben dort ums Leben gekommen ist und vorher Kommandoführer war in einem KZ, sondern eben auch von den anderen 49 Personen, ohne sie, und das möchte ich auch betonen, unter Generalverdacht zu stellen. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Ihr ermutigt ja auch die Menschen, Julia, du hast auch nochmal gesagt, sich vor Ort mit der Geschichte zu befassen und wieder auch um Wissen zu generieren, um Gedenken zu initiieren oder zu verändern. Kann man da bei euch anrufen? Kommt ihr vorbei? Macht ihr Workshops? Oder wie, wenn die Leute jetzt neugierig geworden sind, was kann man da machen?
Also innerhalb des Projektes ist es schon mal so, dass Workshops, also öffentliche Veranstaltungen, ein zentraler Punkt oder Bestandteil dieses Projektes sind. Jetzt ist natürlich die Situation während der Corona-Zeit so gewesen, dass wir das Ganze aus dem analogen oder öffentlichen Bereich ein bisschen herauslagern mussten ins Digitale, was bei dem Thema durchaus schwierig ist. Also haben wir zumindest gemerkt, wenn wir zum Beispiel mit Angehörigen sprechen, Julia hat es erst schon gesagt, es ist auch ein emotionales Feld und ein emotionales Thema, was sich digital durchaus schwierig auch verhandeln lässt. Teilweise ist, wenn dann ältere Personen teilnehmen, auch die Medienkompetenz nicht immer so gegeben, wenn es eben über Videokonferenzen und so weiter läuft. Deshalb sind wir jetzt froh, dass das quasi wieder im öffentlichen Rahmen stattfinden darf und kann. Wir haben im Rahmen des Projektes dann auch ein Arbeitsmaterial entworfen, was exemplarisch an dem Beispiel Reichenbach im Vogtland die Thematik im Grunde genommen verhandeln soll. In diesem Fall Reichenbach im Vogtland ging es speziell um einen ehemaligen Bürgermeister, der also während der Zeit des Nationalsozialismus Bürgermeister war und dann in Haft war, also verhaftet wurde, ins Speziallager kam, dort verstarb. Und dann war die Frage nach 1990, wie geht man jetzt mit dieser Personalie im Grunde genommen um? Und das ist ja ein Punkt, den trifft man an vielen Orten in Ostdeutschland und in der alten Bundesrepublik, dieses Bürgermeistergedenken. Das ist wirklich teilweise ein ziemlich großes Dilemma, weil einige Gemeinden stellen sich dem nicht, andere betonen sozusagen die positiven Seiten ihres ehemaligen Bürgermeisters, auch während der Zeit des Nationalsozialismus, der dann eben scheinbar so viel für die Stadt getan hat, eben für sozialpolitische Maßnahmen und Ähnliches umgesetzt hat, wo wir dann aber eben immer sagen, okay, erstens, für wen hat er das umgesetzt und ist in dieser Zeit nicht auch noch was anderes passiert? Und das ist das bisschen Bizarre an vielen Orten. Den Leuten vor Ort ist schon bewusst, dass es sozusagen die nationalsozialistische Verfolgung, die Ausgrenzung von bestimmten Personengruppen, von jüdischen Einwohnern, von Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschaftern gab und die Verfolgung. Aber sie bringen das nicht in direkte Verbindung mit dem Staatsapparat vor Ort, also zum Beispiel mit dem Bürgermeister oder der Stadtverwaltung. Das ist so ein Punkt. Das wird dann immer im Erinnern und im Gedenken so ein bisschen getrennt. Und so war eben der Fall auch in Reichenbach im Vogtland, wo man am Rathaus mehrere Tafeln hat und auf der einen Tafel werden halt die jüdischen Opfer in Reichenbach thematisiert und eine Tafel unten drunter geht es dann halt um die Kapitulation von 1945, wo über die Zivilcourage der Reichenbacher gesprochen wird und wir uns dann gefragt haben, okay, in diesem Falle vielleicht, aber wo war denn die Zivilcourage in den Jahren davor? Also das ist uns ganz wichtig, wir wollen in die Orte auch hineingehen und daneben diesen Veranstaltungen gibt es dann natürlich auch das Beratungsangebot vor Ort in der Gedenkstätte, beispielsweise für Angehörige, die sich informieren wollen über Schicksalsklärung.
Und unsere Idee ist eben also, dass wir dieses Material vorschlagen und dass das zum Einsatz kommen kann mit unterschiedlichen Gruppen, seien es SchülerInnen oder Studierende, die dann sich diese verschiedenen Bereiche vornehmen und miteinander dann sich austauschen und zuletzt dann wie quasi Experten, die zum Beispiel dann die das Stadtparlament oder beraten, wie geht man mit Erinnerungszeichen um, wie kann man zeitgemäße Erinnerungszeichen setzen und diese sozusagen eine lokale Diskussion dann darüber befördern. Mhm.
Aber das ist wahrscheinlich irgendwie so, dass es immer Lust macht. Ne? Du hast es ganz vorhin mal gesagt, Franz, also nicht, dass man jetzt kommen die Oberlehrer von der Uni, ja, die sagen, dass wir alles falsch gemacht haben und reißen die Wunden auf, sondern eher einzuladen, Lust zu machen, so habe ich es verstanden, zu sagen, lass uns genauer hinschauen. Ne? Wir müssen nicht alle Häuser einreißen, aber wir können ein bisschen differenzieren und es ist auch spannend, vielleicht sich mit Geschichte zu befassen, in die Gegenwart reinzukommen. Haben wir was vergessen? Müssen was erwähnt werden? Ich glaube, eine Ausstellung gab es noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also was wir gemacht haben jetzt muss ich selber überlegen, 2020 war es im ersten Corona-Jahr, weil da ja auch quasi so ein halbrunder Jahrestag war. 2020, 70 Jahre Entlassung oder Schließung der Auflösung der Speziallager, 75 Jahre ihrer Einrichtung. Da war es natürlich so, dass wir aufgrund der Kontaktbeschränkungen jetzt keine großen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen machen konnten und haben uns dann dazu entschieden, eine kleine Website auf den Weg zu bringen, die sich mal mit der Aufarbeitung der Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nummer 2 im Buchenwald beschäftigt und die kann auch nach wie vor noch eingesehen werden. Also es gibt zu allen möglichen Unterpunkten Informationen, die Gräbersuche, die Tabuisierung vor 1989, die öffentliche Diskussion und vieles mehr. Und
www.speziallageraufarbeitung.de.
So, das ist wichtig. Der Werbeblock muss nämlich sein. Und ich kann auch immer nur einladen, das ist wirklich spannend, sich auch dieses Museum, die Ausstellung Speziallager in der Gedenkstätte Buchenwald anzuschauen, die auch sozusagen in den vergangenen Jahren neu entstanden ist, sozusagen von null. Und immer gut auch dort vor Ort zu sein. Vielleicht trifft man euch dort auch. Das waren auf jeden Fall spannende Einblicke von Dr. Julia Landau und Franz Waurich vom Thüringer. Oder Franz, habe ich einen Doktor vergessen? Nein. Der Doktor kommt noch. Gut, Franz Waurich vom Thüringer Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation zum Thema Gedenken ohne Wissen, Fragezeichen, Wissen ohne Gedenken. Und wer zu all dem noch mehr erfahren will, Julia hat schon die eine Website gesagt, wer mehr erfahren will zu dem ganzen Verbund nochmal und den vielen Veranstaltungen, wirklich tolle Veranstaltungen, die dort stattfinden, geht einfach auf die super informative Website verbund-dut.de. Damit sage ich Dankeschön, Julia, Dankeschön, Franz. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf Spurensuche begeben. Ihr und euer Christian Stadali.